Heute ist der Tag, an dem die Einwohner von Vrindavan den Govardhan-Hügel verehrt haben. Und das ist etwas, das sie regelmäßig getan haben, sondern das ist etwas, das sie auf Geheiß Krishnas hin getan haben und was sehr, sehr, sehr intensive Konsequenzen in ihrem Leben nach sich gezogen hat. Und das ist ein Thema, worüber ich heute sprechen möchte, weil ich denke, viele von euch kennen die Details dieses Spiels Krishnas und dieser Geschichte. Deswegen möchte ich da heute gar nicht so sehr im großen Detail darauf eingehen. Ich weiß, für einige von euch, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder nicht so oft hier sind, euch wird es jetzt vielleicht ein bisschen an Kontext fehlen, an Hintergrundinformationen zu dem, was ich hier vorgetragen habe. Ich versuche das ein bisschen anzureißen. Falls ihr irgendwo an irgendeiner Stelle nicht folgen könnt, bleibt bitte trotzdem bei mir, weil philosophisch ist dieser Tag durchaus interessant und darüber möchte ich heute sprechen. Und wenn ihr dann gerne noch mehr wissen möchtet, was sich da genau zugetragen hat, dann könnt ihr gerne beim Essen auf mich zukommen und ich erzähle euch die Geschichte in allen Einzelheiten. Eigentlich hatte ich nämlich vor, ein bisschen über die Gebete von Lord Indra zu sprechen, der nachdem er so stolz geworden war, dass er das Land von Vrindavan mit seinen Regenstürmen und Hagelstürmen unter Wasser gesetzt hatte, von dem kleinen jungen Krishna zurechtgewiesen wurde und sein Stolz wieder minimiert wurde, ist er dann nach Vrindavan gegangen und hat sehr demütig Gebete zu Lord Krishna gesprochen, die sehr, sehr schön sind. Und darüber wollte ich heute eigentlich mit euch sprechen, aber ich gerade gesagt habe, Kunja Bihar hat eben einen Satz zu mir gesagt, der das alles über den Haufen geworfen hat. Dieser Satz war, ich hoffe, ich erinnere mich noch verbatim daran, wenn nicht, kannst du mich gerne berichtigen. Man muss Krishna nur sagen, was man braucht im Leben und ihm überlassen, wie er es einem gibt oder wie er sich einen um einen kümmern möchte. Also man, das mal paraphrasiert, wenn wir etwas brauchen im Leben, dann sollten wir uns einfach an Krishna wenden mit diesem Bedürfnis und ihm dann überlassen, wie er dieses Bedürfnis für uns erfüllen möchte. Weil er ist letztendlich derjenige, der allwissend ist, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt und daher auch ganz genau kennt, was für uns das Richtige ist und in welcher Situation für uns genau die richtige ist. Ja, gut, Jamia.
Eine kleine Ergänzung dazu. Wirklich verstehen, dass Krishna uns versorgt.
Ja.
Ne, dass wir das immer da haben. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, Krishna versorgt uns.
Genau. Vielen Dank. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, Krishna versorgt uns. Die Einwohner von Vrindavan waren sich da nicht so sicher. Denn an diesem Tag war eigentlich geplant, für Lord Indra ein großes Fest zu feiern, weil das ist das, was sie Jahr für Jahr getan haben. Sie waren Bauern, waren Landwirte und haben deswegen Lord Indra, den König des Himmels, verehrt, um dafür zu bitten, dass gute Regenfälle kommen, dass gutes Wetter kommt, sodass das Getreide gut wächst, das Gras gut wächst, damit die Kühe gut essen können und so weiter. So ein bisschen, was wir vielleicht als Erntedankfest hier bei uns in unserem Kulturkreis kennen. Aber Krishna sagte, lass das mal, das ist totaler Quatsch. Weil wer ist schon dieser König des Himmels? Was macht er denn schon? Eigentlich gar nichts. Wer versorgt denn eure Kühe mit Gras? Wo bekommen sie denn das Wasser zum Trinken her? Wo wachsen denn die Kräuter, die die Kühe essen? Die Kühe sind euer wahrer Reichtum. Und wo werden diese Kühe versorgt? Govardhan-Hügel. Und dort sind die schönen Wiesen, wo die Kühe weiden. Dort wachsen die Gräser und die Kräuter, die die Kühe essen. Dort gibt es Wasserfälle und Seen, an denen die Kühe trinken können. Das heißt, der Govardhan-Hügel ist eigentlich derjenige, der verehrt werden sollte. Er ist es, der euch versorgt, nicht der König des Himmels. Die Einwohner von Vrindavan ließen sich überzeugen und ließen sich darauf ein, Krishnas Ratschlag zu folgen. Obwohl es philosophisch eigentlich nicht wirklich Sinn ergab. Das heißt, sie hatten nicht aktiv Krishna darum gebeten, sich um sie zu kümmern, aber es war für sie eindeutig klar, wenn Krishna ihnen etwas sagt, dann machen sie das aus Liebe zu Krishna heraus und ließen sich einfach komplett darauf ein, und hatten Vertrauen darin, dass Krishna schon wusste, was er ihnen sagte und was er tat. Und so begannen sie, diesen Govardhan-Hügel zu verehren mit einem wunderbaren Fest. Als Indra merkte, was dort geschah, er hatte sich diesen Tag im Kalender markiert. 28. Oktober 2019. Heute ist der Tag. Da wird mir wieder ein Fest gefeiert. Er wartete schon drauf, er freute sich. Und er guckte dann aus dem himmlischen Planeten herunter auf die Erde und sah, was ist denn da los? Da sind zwar alle möglichen Vorbereitungen für ein großes Fest, aber es sieht fast so aus, als wenn das nicht zu meiner Ehren ist, sondern als wenn die Einwohner von Vrindavan, die sonst mich immer verehren, einen Hügel verehren. Hä? Was ist denn da los? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. So schaute er ein bisschen genauer hin. Und je mehr er hinschaute, desto zorniger wurde er. Desto irritierter wurde er. Desto aggressiver wurde er. Und irgendwann konnte er seine Gefühle nicht mehr im Zaum halten, nicht mehr beherrschen. Und aus dem Zorn heraus befahl er, riesige Regenwolken nach Vrindavan zu ziehen und das ganze Land unter Wasser zu setzen. Hagelstürme. Solche Hagelkörner kamen herunter. Und die Einwohner von Vrindavan, und das ist die Perspektive, über die ich heute sprechen möchte, die Devotis von Krishna, hatten sich auf Krishna verlassen, hatten sich auf Krishnas Wort verlassen, folgt meinem Ratschlag und alles wird für euch wunderbar. Aber was geschah? Was war das Ergebnis ihrer Hingabe und ihres Vertrauens? Ihr Leben stand auf einmal Kopf. Sie sahen, wie ihr Land, an dem sie lebten, im Wasser unterging. Wie Bäume umbrachen, Felder geflutet wurden. Sie hatten Angst um ihr Leben, weil diese großen Hagelkörner kamen und Blitze einschlugen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein solches Unwetter erlebt habt in eurem Leben. Ich war vor einigen Jahren mal in Mayapur, da kam so ein Sturm auf, da sind die Bäume umgeknickt. Und da musste man sich, wenn man unterwegs war, irgendwo festhalten, dass man nicht weggeweht wurde. So intensiv war das. Und das war gar nichts im Vergleich zu dem, was in Vrindavan passiert. So, die Einwohner von Vrindavan verließen sich auf Krishna und ihr Leben wurde auf einmal sehr unbequem und sehr schwierig. Sie befanden sich sogar in Lebensgefahr. Und dann passierte etwas, was sie als wirkliche intensive oder sehr, sehr reine, sehr große Devotis von Krishnas auszeichnet. Das Erste, was sie nämlich taten, ist nicht irgendwelche Regenschirme aufzuspannen oder Graben zu graben, um das Wasser abfließen zu lassen, sondern das Allererste, was sie taten, war, sich an Krishna zu wenden. Krishna, beschütze uns. Krishna, hilf uns. Und sie hatten keine Vorstellung, wie ihr das machen sollt. Sie hatten auch kein konkretes Anliegen. Oh Krishna, bitte bau mir ein Haus. Oder Krishna, bitte füll mir mein Bankkonto, dass ich schnell wegreisen kann. Oder Krishna, bitte zauber meine Familie hier weg. Sondern sie hatten einfach das natürliche und tief gefühlte Bedürfnis, bei Krishna Zuflucht zu suchen. Und verließen sich wieder darauf, dass Krishna es schon richten wird. Dass Krishna weiß, was das Richtige für sie ist. Obwohl ihre Erfahrung, die sie gerade gemacht haben, eigentlich das Gegenteil hätte bewirken müssen. Sie hatten sich ja gerade schon auf Krishna verlassen und das Ergebnis war absolut negativ. Und was machte Krishna dann? Wer hat eine Idee? Irgendeine Idee, was Krishna dann getan hat? Hat er einfach die Wolken weggeblasen? Oder mit seinem Blick das ganze Wasser vertrocknen lassen? Irgendeine Idee, was hat er getan? Niemand von euch?
Den Hügel hochgehoben.
Richtig, er hat den Hügel hochgehoben, dankeschön. Die Einwohner von Vrindavan haben sich darauf verlassen, Krishna wird schon richten und Krishna tat etwas, was absolut unlogisch ist. Denn Krishna war zu dem Zeitpunkt gerade mal 10, 11 Jahre alt. 7 sogar nur. 7 Jahre. Und er nahm diesen Hügel und hob ihn auf seinen kleinen Finger empor und hielt ihn dort für 7 Tage und 7 Nächte und beschützte so seine Dorotis. Und das ist etwas, und deswegen hat mich das eben gerade, als Konja Bihari das so gesagt hat, habe ich das für mich so in Verbindung gebracht mit dem heutigen Tag und fand, dass es für uns eigentlich sehr wichtig ist, die Bedeutung dieses Tages zu verstehen. Das ist so etwas, was ich immer probiere, wenn ich etwas in den Schriften lese oder wenn wir ein Festival feiern, versuche ich immer für mich zu verstehen, was ist die Bedeutung für mich, für mein spirituelles Leben. Weil kommen wir hier nur zusammen, weil das irgendwie eine Kultur ist oder weil es ein Brauch ist, oder weil man das halt so macht als Hare Krishna, an dem Tag kommt man halt in den Tempel, oder kommen wir nur hierher, weil es vielleicht was Schönes zu essen gibt, oder hoffentlich, oder auch nicht, oder kommen wir aus dem Schuldgefühl heraus, oh, ich war schon so lange nicht mehr im Tempel, ich sollte mal wieder. Oder versuchen wir hier zusammenzukommen, um für unser eigenes, individuelles, persönliches, spirituelles Leben etwas mit nach Hause zu nehmen. Und ich glaube, das sollte der, oder wünsche ich mir für mich und für uns alle, dass das der Grund ist, warum wir hier zusammenkommen. Weil dann wird es uns spirituell ernähren und stärken. In der Gemeinschaft von anderen über Krishna zu hören, über diese Themen nachzudenken und Krishna zu verherrlichen. Und für mich, und vielleicht teilt ihr diese Auffassung, ist eine der Bedeutungen dieses Tages, dass das absolute Vertrauen in Krishna, dass er weiß, was das Beste für uns ist, am Ende immer die für uns bestmöglichen Ergebnisse haben wird. Auch wenn zwischenzeitlich vielleicht manchmal Dinge in unserem Leben eintreten, die auf der Oberfläche erstmal problematisch erscheinen. Habt ihr schon mal so eine Erfahrung gemacht, wo ihr denkt, oh, das war irgendwie eine ganz schön schwierige Zeit oder eine schwierige Erfahrung oder eine problematische Beziehung, in der ich war oder was auch immer, aber am Ende war es dann doch alles zu meinem Besten, weil ich konnte etwas daraus lernen oder daraus etwas mitnehmen, was mich unglaublich nach vorne gebracht hat in meinem spirituellen Leben. Materiell kann es mal so sein, kann es mal so sein. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was für uns gerade das Beste ist. Aber im spirituellen Leben hat uns das nach vorne gebracht. Ich sehe hier und da ein zögerliches Nicken. Ich denke, wenn wir so ein bisschen reflektieren über unser Leben, dann können wir das erkennen, dass ja, das durchaus passiert das und das passiert regelmäßig. Und das ist das, wie Krishna arbeitet. Krishna kreiert manchmal für uns Situationen, die intensiv sind, weil dann auch das Ergebnis oder die Lösung des angenommenen Problems umso intensiver wahrgenommen wird. Wenn wir alle in Watte gepackt wie kleine Schäfchen durch die Welt hüpfen würden und nichts uns wirklich berührt und ach, alles ist so schön und lila Sonnenschein und ne, Regenbogen überall, dann ist auch nichts, was uns wirklich aufrüttelt in unserem Bewusstsein. Nichts, was uns wirklich berührt, sondern es ist so, oh, man gleitet so durchs Leben und es ist alles mellow, es ist alles so okay. Nichts wirklich Aufregendes, aber auch nichts wirklich Dramatisches. Irgendwie schlingelt man sich so durch. Ich glaube, das ist eine Lebensstrategie, die viele Menschen haben. Die sind bereit, intensive Freude aufzugeben dafür, dass sie auch kein intensive Leid haben müssen. Und Hauptsache, man windet sich so durch. Hört man viel heutzutage. Naja, irgendwie wurschtelt man sich so durch. Muss ja. So. Typische Antwort in Berlin, wenn man jemanden fragt, wie geht's? Na, muss ja. Irgendwie geht's schon. Nicht wirklich toll, aber wenigstens auch nicht wirklich schlecht. Aber diese Bereitschaft, Krishna dieses Vertrauen entgegenzubringen und Krishnas Handeln in unserem Leben zu akzeptieren, mit dem Vertrauen, dass er am besten weiß, was gut für uns ist, spirituell, wird dazu führen, dass wir auch ganz intensiv Krishna in diesen Prozessen in unserem Leben wahrnehmen können. Und wenn wir das tun, dann transformieren wir diese Momente in unserem Leben zu etwas Positivem, wir lernen etwas daraus, wir nehmen Krishna darin wahr und letztendlich wird das dazu führen, dass wir Krishna bewusster werden. Darum geht es. Das ist für mich die Bedeutung dieses Tages. Wie kann ich, wenn ich hier Krishna verehre, wenn wir hier über Krishna hören, wie kann ich versuchen, dadurch Krishna bewusster zu werden? Und deswegen, wenn ich heute nach Hause gehe, werde ich ein bisschen versuchen, darüber nachzudenken. Aber was sind so die Momente, wo Krishna in meinem Leben auch mal den Regen hat kommen lassen? Und wie hat er dann den transzendentalen Regenschirm für mich aufgespannt? Und wenn man das erkennt, dann kann man dankbar sein. Und Dankbarkeit ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil Dankbarkeit ist der erste Schritt zur Demut. Und wenn wir demütig sind, dann können wir uns wirklich ernsthaft und aufrichtig an Krishna wenden. Solange wir stolz sind, wie der König des Himmels, und denken, wir haben die Kontrolle über alles, und arrogant werden und aggressiv sind, da hat Krishna keine Chance. Da drängt er sich nicht rein. Denn wenn wir uns das Lila anschauen vom Govardhan-Hügel, Krishna hätte alles Mögliche tun können, um Indra zurechtzuweisen. Aber was hat er getan? 7 Tage und 7 Nächte einfach nur dagestanden. Ausgeharrt. Toleranz geübt. Ist das deutsche Wort für Perseverance? Durchhalte, hat Durchhaltevermögen gezeigt. Bis Indra von sich aus eingesehen hat, uiuiui, ich glaube, hier habe ich was ganz, ganz Schlechtes gemacht. Hier habe ich einen riesen Fehler begangen. Und dann, und das ist etwas sehr Schönes, dann möchte ich hier noch kurz was vom Prabhupada vorlesen. Dann kam Indra nach Vrindavan und mit vielen, vielen sehr schönen und sehr philosophischen Gebeten entschuldigte er sich bei Krishna und bat ihn um Verzeihung für das, was er getan hat. Man könnte jetzt denken, naja, Krishna, seine Freunde sind jetzt fast ertrunken, sein Zuhause wurde fast zerstört durch diese Stürme. Er selber musste sein transzendentales Spiel unterbrechen, konnte seine Kühe nicht mehr hirten, musste 7 Tage da stehen und so einen Hügel auf seinem Finger halten, konnte 7 Tage nicht mal schlafen. Der war bestimmt auch ein bisschen irritiert, oder? Jetzt kommt da dieser aufgeblasene König und entschuldigt sich. Wie reagiert Krishna da jetzt? Nachdem Indra seine ganzen Gebete gesprochen hatte, dann machte Krishna was? Was denkt ihr? Hat er eine Idee?
Er hat ihn vergeben.
Ja, aber was? Wie genau tat er das? Ja, ja, ist schon gut. Hau ab. Alles okay. Nicht nochmal mal. Oder vielleicht auch eine andere Art und Weise. Krishna lächelte sanft, als er von Indra gepriesen wurde, und er erwiderte: Mein lieber Indra, ich habe das Opfer, das zu deinen Ehren hätte stattfinden sollen, unterbunden, um dir meine grundlose Barmherzigkeit zu erweisen und dich daran zu erinnern, dass ich dein ewiger Meister bin. Aber ich bin nicht nur dein Meister, sondern auch der Meister aller anderen Halbgötter. Du solltest dir immer vor Augen halten, dass du all deine materiellen Reichtümer du durch meine Barmherzigkeit erhalten hast. Jeder sollte sich stets daran erinnern, dass ich der höchste Herr bin. Ich kann jedem meine Gunst erweisen und jeden bestrafen, denn niemand steht über mir. Wenn ich sehe, dass jemand von falschem Stolz befallen ist, zeige ich ihm meine grundlose Barmherzigkeit, indem ich seinen gesamten Reichtum verschwinden lasse. Im Fall von Indra hat er das nicht getan, hat sein Versprechen nicht eingelöst. Aber das Erste, was Krishna tat, ist, er fing an zu lächeln. Er sagt, war nicht zornig, war nicht irritiert. Dann sagte ich, auch das, was ich jetzt gerade mit dir getan habe, ist genau dasselbe, was meine Devotis hier erleben mussten. Nämlich auch du musstest mal durch eine schwierige Zeit hindurchgehen, damit du wieder an den Punkt kommst, wo du ernsthaft deine Zuflucht suchst. Das ist die Natur Krishnas. Er ist immer wohlgewollen, wohlgesinnt all seinen Lebewesen gegenüber. Egal, ob es die Ameise ist oder der König des Himmels. Da macht Krishna keine Unterschiede. Deswegen lasst uns heute versuchen, bei Krishna Zuflucht zu suchen, genauso wie die Einwohner von Vrindavan Zuflucht gesucht haben. Und wenn wir vielleicht im Moment gerade durch eine Zeit im Leben gehen, die schwierig ist, dann umso mehr. Und wenn es momentan vielleicht gerade alles sehr angenehm und unkompliziert im Leben ist, dann lasst uns dankbar sein, dass Krishna uns beschützt. Und lasst uns vielleicht daran denken, naja, es ist ja nicht immer so. Und lasst uns deswegen beim nächsten Mal, wenn die nächste Schwierigkeit im Leben kommt, daran erinnern, dass Krishna unsere einzige Zuflucht ist und dass er schon weiß, wie er sich um uns zu kümmern hat. Und dass er das auf jeden Fall tun wird. Srila Prabhupada ki
jai.
Shri Krishna Bhagavan ki
jai.
Viraj Maharaj ki
jai.
Ja, vielleicht noch Fragen dazu oder Anmerkungen?
Ja. Eine kleine Anmerkung, du hast gesagt, dass Dankbarkeit der erste Schritt zur Demut ist. Das ist nicht nur der erste Schritt zur Demut, sondern auch der erste Schritt zur Liebe. Also wenn wir darüber nachdenken, wie Krishna uns versorgt, wenn wir in dieses positive Mindset reingehen und nicht uns immer beschweren und so, dann ja, kommen wir in die Richtung von Bhakti.
Danke. Okay, dann möchte ich euch kurz noch sagen, was wir jetzt als nächstes tun werden. Wir haben, oder mal andersrum, in Vrindavan wurde dieses Festival ursprünglich gefeiert, indem Krishna sein Devotis sagte, bringt ganz, ganz viel zu essen und türmt das alles als große Hügel auf. Baut Türme aus Chapatis und aus Rotis. Baut große Hügel aus Halava und Reis und Gemüse. Bildet Seen aus Sweet Rice und Joghurt. Und das taten die dann. Nachdem sie alles verkocht hatten, was sie so in ihren Kammern finden konnte, hörten sie eine Stimme vom Hügel kommen. Noch mehr! Noch mehr! Und so gingen sie zurück in ihre Häuser und kramten das Letzte hervor und fingen nochmal an zu kochen und machten das Ganze nochmal. Und wieder kam eine Stimme aus vom Hügel. Noch mehr! Anio! I want more! Dann gingen sie in die umliegenden Dörfer und wurden zu Bittstellern und sagten, bitte, bitte, habt ihr ein bisschen Mehl, ein bisschen Reis, ein bisschen Linsen, wir müssen noch was kochen. Und so wiederholten sie das Ganze mehrfach. Und immer wieder kam diese Stimme, wir wollen mehr, mehr. Der Vater von Krishna war schon ganz verzweifelt, mein Gott, das Opfer, was wir hier machen, ist nicht erfolgreich. Der Govardhan-Hügel ist nicht zufrieden, weil das ist ja der Sinn von so einer Zeremonie, von einer Opferzeremonie, man möchte jemanden zufriedenstellen. Und offensichtlich war hier der Govardhan-Hügel nicht zufrieden, sondern er wollte immer mehr. Irgendwann hatte dann, ich glaube Krishna war es, hatte die Idee. Balaram, danke. Balaram hatte dann die Schlüsselidee, wir müssen ein Tulasi-Blatt opfern. So ein bisschen wie dieser Sketch von Monty Python, ich weiß nicht, ob ihr... Muss ich vielleicht jetzt nicht erwähnen. Diejenigen, die ihn kennen, die können jetzt wissend mitlachen, die anderen haben Pech gehabt. Dann wurde dieses Tulasi-Blatt zum Govardhan-Hügel geopfert und dann war es zufrieden. Deswegen, wir haben so ein bisschen in der Hare Krishna-Bewegung auch diese Tradition, dass wir an diesem Tag das Essen als Hügel opfern. Und wie wir das machen, das ist ein bisschen anders, als wie es traditionell in Vrindavan gemacht wird, weil dort wird traditionell eine Form Krishnas aus Kudung hergestellt und in dieser Form wird dann in der Bauchregion ein Loch gelassen und dort wird dann ein großer Hügel mit Zwiebeln aufgetürmt. So wird Krishna dann ganz viele Süßigkeiten geopfert. Das ist eine sehr traditionelle Form der Verehrung an diesem Tag. In ISKCON hat sich in den ersten Tagen der ISKCON ein bisschen eine andere Tradition etabliert und das dem folgen wir auch, nämlich dass wir aus Halava einen Govardhan-Hügel bauen, eine Replik des Govardhan-Hügels, auf dem sogar ein Schila, ein Stein, eine Form Krishnas in Form dieses Govardhan-Hügels oben drauf sitzt, den wir dann alles opfern und danach essen wir das dann als Prasad. Kann man sich philosophisch darüber streiten, ob das Sinn ergibt oder nicht, aber das ist Teil unserer Krishna-Kultur. Und diesen Hügel, den haben wir Bodhis heute vorbereitet und den werden wir jetzt gleich nach vorne bringen, damit Lord Jagannath ihn sehen kann und damit ihr ihn alle sehen könnt. Und ich würde dann darum bitten, dass wir jetzt nochmal 10 Minuten Kirtan haben, wenn der Hügel hier vorne steht, weil dann gibt es auch die Opferung zu Lord Jagannath. Und genauso wie dem Hügel Govardhan, Krishna in Form des Govardhans einfach alles herbeigebracht wurde und geopfert wurde vor den Augen aller, so wird auch heute das, die Opferung mit geöffnetem Altar vollzogen vor den Augen aller Devotis. Und nach dem Lord Jagannath dann Feast gegessen hat, wird es gleich die Gaura-artige Zeremonie im Anschluss geben. Das heißt, wir werden dann versuchen, einen fließenden Übergang vom kleinen Kirtan in den großen Gaura-artigen Kirtan hinzubekommen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Das ist ein